Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen die Struktur und die einzelnen Empfehlungen des Deutschen Ethikrates zu dem Themenfeld biosicherheitsrelevanter Forschung vorzustellen. Wird an gefährlichen Mikroorganismen geforscht, das haben wir gehört, kann dieses Wissen durch Terroristen und andere Straftäter missbraucht werden? Und die Bundesregierung hatte auch wegen der internationalen Debatte 2012 den Ethikrat gebeten, zu untersuchen, ob Deutschland gut gerüstet ist auf diesem Gebiet, ob also die Regeln zur Abwehr einer missbräuchlichen Verwendung von Forschungsergebnissen ausreichen. Und der Deutsche Ethikrat hat sich dann intensiv seit Ende 2012 bis Beginn 2014 nicht nur mit den naturwissenschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenhängen beschäftigt, sondern auch mit den bestehenden rechtlichen Regeln in Deutschland, in Europa und auch international und den zu dieser Zeit bestehenden Kodizes. Der DFG-Leopoldina-Kodex bestand noch nicht, der kam jetzt danach, aber der Max-Planck-Kodex bestand und der weist ja große Ähnlichkeiten auf. Der Ethikrat kommt in seiner Stellungnahme zu dem Schluss, dass zwar Regeln bestehen und auch Kodizes, die auch wichtige Bereiche umfassen, dass es aber bisher kein kohärentes System an Regeln und Maßnahmen gibt, das das Missbrauchsrisiko biosicherheitsrelevanter Forschung in den Blick nimmt. Die Empfehlungen des Ethikrats sollen einen Vorschlag für ein solches System darstellen, ein System, das einerseits effektiv Missbrauchsrisiken für hochrangige Schutzgüter minimiert, ohne aber die Wissenschaftsfreiheit zu sehr einzuschränken. Die Empfehlungen konzentrieren sich hierbei auf 5 Ebenen. Die erste zielt auf eine Schärfung des Bewusstseins für Biosecurity-Fragen in der Wissenschaftsgemeinschaft selbst, und das war uns sehr wichtig. Die zweite Ebene zielt wiederum auf die Wissenschaftsgemeinschaft und hier auf die Erarbeitung eines bundesweit geltenden Forschungskodex. Die dritte Ebene betrifft Fragen der Forschungsförderung. Und die vierte Ebene zeigt den rechtlichen Regelungsbedarf in Deutschland auf, soweit wir ihn sehen. Die fünfte Ebene benennt schließlich europäische und sonstige internationale Initiativen. Schon diese Reihenfolge der Empfehlung zeigt, dass der Rat zwar rechtlichen Regelungsbedarf in Deutschland sieht, dass dies jedoch nur ein Teil unserer Empfehlungen darstellt. Denn die ersten Empfehlungen zielen auf die Bewusstseinsbildung in der Wissenschaftsgemeinschaft selbst. Und dies war unser Ausgangspunkt. Es geht zuallererst darum, dass eine Kultur der Verantwortung gefördert wird und der Kenntnisstand der Lebenswissenschaftler in diesen Bereichen systematisch erweitert wird. Biosecurity-Fragen sollen daher beispielsweise bereits in die Curricula für Studierende und Doktoranden integriert werden und in die Aus- und Weiterbildung von Lebenswissenschaftlern und Labormitarbeitern. Ein effektives System der Risikominimierung ist aus unserer Sicht nicht möglich, wenn die zentralen Akteure, also die Wissenschaftler, nicht von Anfang an eingebunden werden in zentrale Aspekte auch der Sicherheitsrelevanz im Sinne von Security-Relevanz ihrer Forschung. In der zweiten Empfehlung schlägt der Rat die Erstellung eines bundesweit gültigen Forschungskodex für einen verantwortlichen Umgang mit Biosecurity-Fragen vor, also wesentlich spezieller als jetzt der Kodex, den Herr Sieber vorgestellt hat. Der Hintergrund dieser Empfehlung war, dass es zur Zeit der Abfassung der Stellungnahme zwar in Deutschland schon wichtige Forschungskodizes gab, die Aspekte biosicherheitsrelevanter Forschungsförderung oder auch Forschung regeln, DFG, Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft, auch im Übrigen von privatwirtschaftlichen Unternehmen, es aber bisher keinen bundesweiten Kodex gab, der von allen relevanten Wissenschaftsakteuren, und das wäre uns auch wichtig, also von Hochschulen, Forschungsgemeinschaften und Fachgesellschaften in Deutschland gemeinsam erarbeitet wurde und alle Forschenden in Deutschland erfasst. Der Rat sieht grundsätzlich in einem solchen Kodex ein empfehlenswertes Instrument der Wissenschaftsgemeinschaft zur Übernahme von Selbstverantwortung. In dem Kodex sollen über die rechtlichen Verpflichtungen hinaus, also auch im Sinne einer Koregulierung, Maßstäbe für einen verantwortlichen Umgang mit Biosecurity-relevanten Fragen gesetzt werden. Welche normativen Grundsätze und Maßstäbe sollte dieser bundesweite Biosecurity-Kodex aus Sicht des Deutschen Ethikrates enthalten? Ich nenne hier einige wichtige Punkte. Dazu gehört zunächst die Verankerung einer Prüfpflicht. Die Forschenden sollen prüfen, oder die Forschende soll prüfen, ob er oder sie sich mit Biosecurity-relevanten Forschungsprojekten überhaupt beschäftigt. oder sein Vorhaben sogar in den Bereich von besorgniserregender, biosicherheitsrelevanter Forschung fällt. Herr Klenke hatte den Begriff definiert, also von DURK. Zudem sollten in einem solchen bundesweiten Kodex konkrete Pflichten der Risikominimierung verankert werden, wie sie jetzt auch in dem Leopoldina-Kodex enthalten sind. Dafür sollten Forscher zunächst Ziele und Risiken ihrer entsprechenden Forschung identifizieren. Forschungsvorhaben sollten daraufhin überprüft werden, ob die angestrebten Forschungsziele nicht durch risikoärmere Projekte erreichbar sind und auch inwieweit im Schadensfall Abhilfemaßnahmen zur Verfügung stehen. Und wichtig ist auch für uns die Verankerung eines Abwägungsgebotes in dem Kodex. Abgewogen werden sollte von den Forschenden, ob die Risiken eines Vorhabens im Verhältnis zu den Chancen verantwortbar sind, das ist noch relativ weich formuliert, und ob unverhältnismäßige Risiken für Güter wie Leben und Gesundheit von Menschen, aber auch die Umwelt eingegangen werden. In diesem Sinne dann nicht verantwortbare Vorhaben sollten unterlassen werden. Gleiches gilt grundsätzlich im Bereich von Publikation und Forschungskooperation, wobei in Bezug auf die Publikation hinzugefügt werden sollte, dass hier der Grundsatz ist, dass das, was öffentlich gefördert wird, was Forschung darstellt, auch publiziert werden sollte und in der Tat nur, wenn neue Ergebnisse auftauchen, nach denen dann plötzlich die Risiken, die Chancen überwiegen, möglicherweise von einer Publikation abgesehen werden sollte. Aber der Grundsatz sollte sein, was gefördert wird, muss auch publiziert werden. Und da würde ich Herrn Klenk auch vollkommen zustimmen und das war auch Übereinstimmung im Rat, dass nur so auch der Diskurs gefördert werden kann über die wirkliche Gefährlichkeit von Projekten. Und das alles war auch Konsens im Ethikrat. Nach der Ansicht aber eines Teils der Mitglieder sollte zudem in dem Kodex, der ein Biosecurity-Kodex sein sollte, eine Art Beweislastumkehr für bestimmte Forschungsvorhaben enthalten sein. Dies soll für die Forschungsvorhaben gelten, bei denen abzusehen ist, dass damit die für Menschen oder Tiere pathogene Wirkung eines Mikroorganismus verstärkt wird, und zwar so verstärkt wird, dass die Gefahr einer Epidemie oder schwerwiegenden Erkrankung beim Menschen gegeben ist. Also in einem ganz speziellen Bereich von sogenannten Gain-of-Function-Versuchen. Nach einem Teil der Mitglieder des Rates sollten diese Vorhaben grundsätzlich im Sinne dieser Forschungsregulierung in einem Kodex unterlassen werden von einem Forscher, sofern nicht ein direkter, konkreter und überwiegender Nutzen für die Abwehr von Gefahren für das Leben oder die Gesundheit von Menschen wahrscheinlich ist. Der Grund für diese besondere Nachweispflicht bei Experimenten, bei denen die pathogene Wirkung eines Mikroorganismus in dieser benannten qualitativ relevanten Maße verstärkt wird, ist, dass hiermit, anders als in anderen Bereichen biowissenschaftlicher Forschung, neue Risiken für die Gesundheit der Bevölkerung geschaffen werden, und zwar auch Risiken von einer bestimmten Qualität. Also ich sprach hier von der Gefahr einer Epidemie, die da neu geschaffen wird. Das bedingt zwar nicht ein Verbot, auch wenn dieses im Rat diskutiert wurde, aber begründet doch eine besondere Nachweispflicht. Werden von Forschern in diesem Sinne neue Risiken geschaffen, sodass eben beim Missbrauch die Gefahr einer menschengemachten Epidemie oder schwerwiegenden Erkrankung bei Menschen gegeben ist, muss, bevor geforscht wird, ein direkter und konkreter und überwiegender Nutzen für die Abwehr von Gefahren, für das Leben oder die Gesundheit von Menschen wahrscheinlich sein. Denn andernfalls muss in diesen Fällen davon ausgegangen werden, dass der potenzielle Schaden den potenziellen Nutzen des Vorhabens übersteigt. Diese allgemeinen und etwas spezielleren Prüf- und Risikominimierungspflichten sind Eckpunkte des von uns empfohlenen bundesweiten Biosecurity-Kodex. Das waren die ersten zwei Empfehlungen. Ich komme zu der dritten Empfehlung, die den Bereich der Forschungsförderung betrifft. Bei der Förderung besorgniserregender, biosicherheitsrelevanter Forschung sollte sichergestellt werden, dass der projektleitende Wissenschaftler sich auf den neuen Kodex verpflichtet hat. Im oben genannten Sinne dann nicht verantwortbare Forschungsvorhaben sollten nicht gefördert werden. Also der Kodex wäre dann auch eine Leitlinie für die Forschungsförderung. Ob dies der Fall ist, kann jedoch nicht der Forscher oder der Förderer allein entscheiden, sondern sollte zuvor von einer neu einzurichtenden sogenannten DURK-Kommission begutachtet werden. Und diese DURK-Kommission ist ein wichtiger Bestandteil der vierten Empfehlung. Und in dieser vierten Empfehlung wird der gesetzliche Regelungsbedarf zusammengefasst, den der Ethikrat sieht. Der Ethikrat empfiehlt folgende rechtliche Verankerung, parlamentsgesetzliche Verankerung. Erstens die Einsetzung einer DOOC-Kommission, die unter anderem beratende Voten zu den DOOC-Vorhaben abgibt und deren Voten dann auch über die Forschungsförderung entscheiden. Zweitens die Verpflichtung der Forschenden zur Durchführung, vor Durchführung eines DOOC-Vorhabens eine Beratung durch diese Kommission einzuholen. Und drittens sollte gesetzlich verankert werden, die Ausweitung der Aufgaben des Biosicherheitsbeauftragten auch auf den Biosecurity-Bereich. Die DOOC-Kommission muss aus Sicht des Rates eine interdisziplinär zusammengesetzte Kommission sein, die eben aus Experten der Lebenswissenschaften, aber auch aus Sicherheitsexperten besteht und die auch Biosecurity-Expertise aus der Zivilgesellschaft einbeziehen sollte. Die Beratung durch die Kommission soll sich insbesondere wieder auf die oben genannten Kriterien der Risikominimierung beziehen, ob also die Risiken im Verhältnis zu den Chancen verantwortbar sind. Auch hier wird von einigen Mitgliedern die Beweislastumkehr für solche DOOC-Vorhaben vorgeschlagen, bei denen die pathogene Wirkung eines Mikroorganismus im oben genannten Sinne verstärkt wird und dadurch die Gefahr einer Epidemie neu geschaffen wird. Zudem ist die Beratung der Kommission gerichtet auf weitere Maßnahmen der Risikominimierung, auf ein begleitendes Monitoring von DOOC, auf Forschungskooperation und dann eben auch die Publikation von Ergebnissen in diesem Bereich. Wichtig ist, dass die Mehrheit des Rates damit zurzeit ein Beratungsverfahren und kein Genehmigungsverfahren vorschlägt. Gesetzlich verankert werden soll aber auch, dass dieses Beratungsverfahren nach 4 Jahren evaluiert wird und dabei auch geprüft werden soll, ob nicht doch die Einführung eines Genehmigungsverfahrens in diesem speziellen Bereich erforderlich ist. Auch hier will der Rat mit seinen Empfehlungen daher offen sein für Entwicklungen in der Zukunft. Einige Mitglieder des Rates haben dafür votiert, dass bereits jetzt ein Genehmigungsverfahren durch eine Bundesbehörde dem Beratungsverfahren durch die DOOC-Kommission vorzuziehen ist. Wichtig ist im Bereich der gesetzlichen Regelung auch, dass diese rechtlich verbindlichen Regelungen nur für besorgniserregende biosicherheitsrelevante Forschung, also wie gesagt DOOC, vorgeschlagen wird. Und das ist eine entscheidende Einschränkung. Der Rat empfiehlt nicht die rechtlich verbindliche Regelung für alle biosicherheitsrelevante Forschung. Diese soll ja von dem Kodex erfasst werden, sondern nur von besorgniserregender biosicherheitsrelevanter Forschung. Und dies betrifft die bereits von Herrn Klenk definierten Vorhaben im Bereich der Lebenswissenschaften, bei denen Wissen, Produkte oder Technologien unmittelbar von Dritten missbraucht werden können, um wichtige Güter wie die öffentliche Gesundheit oder die Umwelt zu bedrohen. Da nur dieser DOOC-Bereich geregelt werden soll, ist aus Sicht des Rates eine genaue rechtliche Bestimmung erforderlich, welche Forschung solche DOOC-Vorhaben überhaupt darstellen. Und es werden in unserer Empfehlung 4.1 10 Gruppen von Forschungsvorhaben aufgeführt, die mit Blick auf die internationale Diskussion in den Bereich von DOOC fallen. Herr Klenk hatte, glaube ich, 7 genannt. Die Liste entspricht ungefähr dem, was wir auch mit Blick auf die internationale Diskussion, aber auch beispielsweise mit Blick darauf, was das Robert-Koch-Institut darunter fast als DOOC ansehen würden. Allerdings stellen alle diese Vorhaben, die Gain of Function im weitesten Sinne dann wären, nach einer Begriffsbestimmung nur DOOC-Vorhaben dar, wenn sie mit bestimmten gefährlichen Agenzien durchgeführt werden. Das hat Herr Klenk auch gesagt. Der Rat selbst hat dafür im Anhang auf bisher bestehende Listen und damit auch auf den Stand der internationalen Diskussion verwiesen, bedeutet im Umkehrschluss, wir haben keine eigene Liste von Agenzien entworfen, sondern würden das dann auch der Diskussion in der Kommission und der Diskussion des Gesetzgebers überlassen. Da der Rat sich auf den Bereich von DOOC konzentriert, für den diese Kommission eingesetzt werden soll, erklärt sich auch, warum nur eine Kommission für ganz Deutschland von uns vorgeschlagen wird und die Verankerung vieler Kommissionen in den jeweiligen Fachbereichen der Universitäten von uns in diesem speziellen Biosecurity-Bereich nicht für sinnvoll gehalten wird. Anders als beispielsweise bei der Vielzahl der Vorhaben der Forschung an Menschen, die ja von Ethikkommissionen beurteilt wird, die jeweils von den Fachbereichen und den Ärztekammern eingerichtet werden, rechnet man im Bereich von DOOC nur mit wenigen Vorhaben in Deutschland pro Jahr. Nach Zahlen aus den USA, die wir versucht haben zu übertragen, aber auch nach Rücksprache mit der DFG, geht der Rat jährlich gegenwärtig von ca. 10 Vorhaben pro Jahr aus, die wirklich vor diese Kommission gebracht werden müssten. Jede Dezentralisierung erscheint danach als wenig effektiv und wenig sinnvoll. Zudem würde auch jede Dezentralisierung dazu führen, dass möglicherweise einheitliche Beurteilungsmaßstäbe dann nicht mehr gewährleistet werden können. Es wäre zudem ein Missverständnis anzunehmen, dass immer dann die Wissenschaftsfreiheit unverhältnismäßig begrenzt wird, wenn gesetzliche Regelungen neben einem Kodex verankert werden. Beides ergänzt sich, darauf hatte ja schon Herr Sieber hingewiesen. Kodizes sind Instrumente der Selbstregulierung in dem Bereich von DOOC, das heißt in dem Bereich der Forschung, die ein besonderes Risikopotenzial besitzt, muss jedoch auch aus Gründen der demokratischen Legitimation der parlamentarische Gesetzgeber entscheiden, wie die betroffenen Grundrechte, Wissenschaftsfreiheit und Schutzpflichten gegenüber Leib und Leben in Ausgleich zu bringen sind. Eine gesetzliche Regelung ist daher keine Negierung der Wissenschaftsfreiheit, sondern im Gegenteil Ausfluss der Anerkennung der Bedeutung der betroffenen Grundrechte. Diese sind ebenso bedeutend, dass das Parlament entscheiden muss, unter welchen Umständen und nach welchen Maßstäben gegebenenfalls bestimmte Projekte nicht gefördert werden sollen oder sogar Ergebnisse nicht publiziert werden sollen. Das sind die vier wesentlichen Empfehlungen für den innerstaatlichen Bereich, also Schärfung des Bewusstseins, ein bundesweiter Biosecurity-Kodex, besondere Regeln der Forschungsförderung, die rechtliche Verankerung einer Definition von DOOC, einer DOOC-Kommission und eines entsprechenden Beratungsverfahrens. Die fünfte Empfehlung des Ethikrates bezieht sich auf europäische und sonstige internationale Initiativen. Und auch wenn diese Empfehlung die letzte ist, bedeutet dies nicht, dass dies dem Rat weniger wichtig ist. Es war vielmehr Konsens, dass europaweit und international einheitliche Standards grundsätzlich am besten geeignet sind, die mit lebenswissenschaftlicher Forschung zusammenhängenden Biosecurity-Probleme zu lösen. Für den internationalen Bereich wird empfohlen, dass zunächst der wissenschaftsinterne Austausch über Chancen und Risiken von DOOC weiter verfolgt wird, um einen wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Konsens für einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Experimenten zu erreichen. Zu denken wäre hier auch möglicherweise an einen Biosecurity-Kodex auf europäischer oder internationaler Ebene im Sinne auch einer Selbstregulierung. Auf europäischer Ebene sollte sich Deutschland dafür einsetzen, dass eine Forschungsförderung nur nach den oben genannten Kriterien erfolgt und einheitliche rechtliche Regelungen und Standards in den Mitgliedstaaten im Bereich DOOC etabliert werden. Zudem sollte sich Deutschland für international verbindliche Definitionen und Klassifizierung von DOOC einsetzen, inklusive einheitlicher Laborsicherheitsstufen in Bezug auf die Security-Relevanz. Es ist für die Sicherheit in Europa insgesamt wenig überzeugend und zielführend aus unserer Sicht, wenn in einem europäischen Land beispielsweise bestimmte risikoreiche Gain-of-Function-Versuche in Laboren mit der Sicherheitsstufe 3 durchgeführt werden dürfen. Das war bei Fouché in den Niederlanden so, es war 3+, verstärkt 3. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Deutschland, dagegen nur in den wenigen Laboren mit Sicherheitsstufe 4. Das hat im Übrigen natürlich auch eine wissenschaftspolitische Dimension der Gleichberechtigung, der gleichen Chancen. Schließlich sieht der Rat eine Lücke bei den bestehenden völkerrechtlichen Verträgen. Diese regeln bisher gerade nicht forschungsspezifisch Biosecurity. Fragen. Die B-Waffen-Konvention aus den 1970er Jahren ist kein Vertrag wirklich zur Forschungsregulierung, sondern ein Vertrag zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. In den wenigen Artikeln, es sind 15, kann die Konvention aus unserer Sicht nicht ausreichend wirklich Dual-Use-Probleme von friedlicher Forschung regeln und will das im Kern auch nicht. Hier sollte sich Deutschland aus unserer Sicht für einen speziellen Vertrag für Grundlagen und Grenzen bei security-relevanter Forschung einsetzen oder als ersten Schritt zumindest für eine entsprechende Soft-Law-Deklaration auf internationaler Ebene. Ein gutes Beispiel für eine durchaus gelungene, schnell verhandelte, in 15 Monaten verhandelte Soft-Law-Deklaration, die auch forschungsrelevant ist, ist beispielsweise die allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte der UNESCO von 2005, die bioethische Fragen wieder rückbindet an die internationalen Menschenrechte. Und damit komme ich zum Schluss. Das Ziel des Ethikrates war, durch die fünf Empfehlungen ein kohärentes, zukunftsoffenes System für biosicherheitsrelevante Forschung vorzuschlagen, das weder die Forschenden zu sehr belastet, noch Möglichkeiten der Risikominimierung unbeachtet lässt und das damit Freiheit und Verantwortung in der Wissenschaft zum Ausgleich bringt. Herzlichen Dank.